Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
Sitzt da unten und mache und auf einmal kommt eine Kegelrobbe und schaut mir bei der Arbeit zu. Oder ich grabe ein altes Schiffswrack aus oder eine steinzeitliche Siedlung und da kommt auf einmal ein Krebs vorbei, der mich hier mit seinen Scheren bedroht, weil ich da in seinem Revier bin. Und das ist schon abgefahren, weil das hat man ja sonst bei der normalen Büroarbeit nicht wirklich. Von daher sind das dann so Momente, wo man denkt so, ah, okay, guter Arbeitsplatz hier.
Es ist eine eigene Welt, die den meisten von uns für immer fremd bleibt. Die Welt unter Wasser. Florian Huber ist einer der wenigen, die sich tief unten in den Weltmeeren auskennen. So gut das eben geht, bei einer so unvorstellbaren Tiefe und Größe. Ich möchte von dem Forschungstaucher wissen, was die Unterwasserwelt für ihn so besonders macht. Was er bei seinen Tauchgängen schon alles gesehen, erlebt und mit nach oben gebracht hat. Und was wir wissen sollten über die Gesundheit der Meere, die Folgen des Klimawandels und den Artenschutz in den Untiefen der Ozeane. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Florian, ich grüße dich, mein Lieber. Hi.
Moin, hallo, grüß dich.
Es gibt ja so Hobbys, wo man richtig abschalten kann, finde ich zumindest. Gehört Tauchen eigentlich auch dazu oder ist das eher so ein Ding, wo man immer hellwach sein muss, alle Sinne eingeschaltet und viel im Kopf hat?
Ah, das kommt darauf an, ob ich privat oder beruflich tauchen gehe. Wenn ich privat tauche, dann kann ich das bestätigen, dass man beim Tauchen sehr gut abschalten kann, dass das sehr meditativ ist, weil man sich in einem fremden Element bewegt, weil man sich in Zeitlupe bewegt und weil man sich in einem dreidimensionalen Raum bewegt. Das ist also wirklich sehr, sehr schön. Wenn ich beruflich abtauche, was in der Regel eigentlich immer mein Tauchen bestimmt, dann ist es so, dass ich das schon wahrnehme, aber ich muss mich tatsächlich konzentrieren. Dann drängt die Zeit, ich habe immer noch eine bestimmte Zeit da unten und da müssen wir da unten einfach arbeiten. Das heißt, das Tauchen rückt tatsächlich komplett in den Hintergrund und es geht einfach darum, da unten ja die Arbeit zu machen, Daten zu sammeln.
Guck, die wundersame Welt des Tauchens. Ich glaube, auch zum ersten Mal ein Thema jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ich kann mir vorstellen, diese Welt unter Wasser zu erkunden, auch dahinterher dann drüber zu sprechen, nicht nur wissenschaftlich, auch im privaten Umfeld. Du wirst ja viel gefragt, so nach deinem Hobby wahrscheinlich, nach dem Tauchen. Mhm. Das ist alles unfassbar aufregend und auch sehr herausfordernd auf der anderen Seite. Zunächst aber mal zum Tauchen an sich. Wie kam das damals, dass es so dein Hobby erstmal ja geworden ist und mittlerweile sogar dein Beruf?
Ich habe tatsächlich so mit 13 meinen ersten Schnupperkurs gemacht im Urlaub und fand das eigentlich schon wirklich spannend. Und mit 15, 16 habe ich dann meinen Tauchschein auf den Seychellen gemacht, den Open Water Diver. So ging es eigentlich los. Und dann war ich bis dato eigentlich immer nur beim Urlaub tauchen, im warmen Wasser, wie man das ja meistens so macht. Da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal hier irgendwo im kalten Deutschland in irgendwelchen Seen oder da in der Nord- oder Ostsee abtauche. Aber ich fand Tauchen einfach immer schon spannend. Ich war, obwohl ich ja eigentlich aus Bayern komme und ein Kind der Berge bin ich trotzdem immer auch schon gern im Wasser gewesen. Und ja, auch wir hier in Bayern haben viel Wasser und Seen. Das die nämlich auch immer gefragt, warum man als Bayer taucht. Aber wir haben tolle Bergseen und ich war halt immer schon mit dem Wasser verbandelt. Und erst später, als ich dann studiert habe und mich für Archäologie entschieden habe, habe ich dann mitbekommen, dass man eben Archäologie und Tauchen kombinieren kann, indem man Unterwasserarchäologe wird. Und das hörte sich für mich mega spannend an und da dachte ich, alles klar, das muss ich machen.
Kannst du dich noch an das erste Abtauchen so erinnern? Also man hat ja so Erlebnisse, finde ich immer, gerade wenn man ein neues Hobby für sich entdeckt, die vergisst man nicht. Und ich glaube, dieses erste Mal so richtig tief ins Wasser runter, das hast du wahrscheinlich auch noch genau im Kopf, obwohl du seitdem wahrscheinlich unzählige tausende Male wieder abgetaucht bist, oder?
Das stimmt, ja. Also das erste Mal abtauchen mit so einem Atemregler, mit so einer gesamten Tauchausrüstung, das war tatsächlich im Pool. Das war jetzt noch wenig spektakulär, aber es war trotzdem so spannend, einfach unter Wasser atmen zu können, dass man da so ein Ding im Mund hat und dann sieht man da und denkt so, okay, alles klar, da kommt genügend raus, ich brauche da keine Angst haben. Das ist einfach, das war spannend. Und dann ging es ja irgendwann tatsächlich mal raus ins Meer und ich hatte ja das Glück, dass es dann die Seychellen waren, also gleich ein Top-Tauchspot. Und ja, ich war eben noch ein junger Kerl mit 15, 16 und das war einfach fantastisch, wenn du einfach diese bunte Welt siehst. Wir sind dann zum Korallenriff längs getaucht, nur ich mit meiner Tauchlehrerin, also es war eine 1:1 Ausbildung damals. Unbeschreiblich, eben dieses langsame Bewegen, fremde Tiere um dich rum, bunt, alles glitzert, also mega spannend. Das ist, und das, diesen Reiz hat es für mich nach wie vor nicht verloren, obwohl ich jetzt seit über 30 Jahren tauche. Das ist eigentlich für mich jeder Tauchgang immer wieder ein Erlebnis und jeder Tauchgang spannend.
Das ist ja das Schöne an Bayern. Das ist ja eh so mit der schönste Abenteuerspielplatz in Deutschland, finde ich. Du kannst in die Höhe, in die Berge, also Höhenmeter machen, aber eben auch in die Tiefe, in die Bergseen, wie du schon beschrieben hast. Also sagt man dann Tiefenmeter machen oder wie ist das? Hast du mal ausgerechnet, wie viel Tiefenmeter du schon gemacht hast?
Das müsste ich alles mal überschlagen irgendwie, aber dann würde ich wahrscheinlich schon sehr tief kommen. Ich war tatsächlich letztens nicht tauchen mit Gerät, sondern ich war mit dem U-Boot tauchen vor Madeira und da waren wir 1006 Meter tief, also tatsächlich richtig und voll in der Tiefsee. Das war jetzt so mein tiefster Tauchgang und das wird da wahrscheinlich jetzt auch erstmal auf lange Zeit bleiben. Ansonsten können wir als Sport oder auch als Forschungstaucher, der ich ja bin, ist eigentlich bei 80, 90 Meter Schluss bei mir persönlich. Tiefer kommen wir nicht. Aber würdest du alle Tauchgänge zusammenzählen, dann komme ich sicherlich einmal zum Marianengraben runter.
Ja, genau. Du bist ja seit 2002, glaube ich, geprüfter Forschungstaucher. Jetzt mal ganz ehrlich, ich wusste vorher nicht, dass es das gibt, so als professionelle Bezeichnung, auch als Ausbildung. Wie kam das? Also was musstest du auch alles lernen auf deinem Weg?
Genau, also die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher ist in Deutschland und in vielen Teilen Europas einfach wichtig, wenn man als Wissenschaftler unter Wasser arbeiten möchte, versichert vor allem arbeiten möchte. Das ist einfach eine berufliche Zusatzqualifikation, die dauert in der Regel, wenn man schon tauchen kann, so 4-5 Wochen, endet dann mit einer zweitägigen Prüfung, einmal in der Praxis, einmal in der Theorie vor der Prüfungskommission und dann bist du eben geprüfter Forschungstaucher oder European Scientific Diver und kannst dann eben entsprechend arbeiten. Du lernst in dieser Ausbildung einerseits natürlich ein Stück weit nochmal das Tauchen, wobei das in der Regel bei den Ausbildungen vorausgesetzt wird. Der Fokus ist natürlich auf wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, wie nehme ich eigentlich Proben da unten? Wie zeichne ich? Wie fotografiere ich? Wie lege ich zum Beispiel ein biologisches Transekt, um zu schauen, wie viele Lebewesen da unten sind? Wie kann ich da unten mit einer Offset-Vermessung vielleicht einen Schiffswrack einzeichnen? Also wissenschaftliches Arbeiten, auch wie tauche ich von einem Forschungsschiff auf was muss ich achten? Die Kommunikation mit der Brücke, mit dem Kapitän, wie finde ich Positionen auf dem Meer? Wie ist eine Rettungskette, wenn wirklich was passiert? Wo ist die nächste Druckkammer? Kann ein Hubschrauber auf dem Forschungsschiff landen oder müsste ich den verunfalten, von woanders abholen? Das sind also Fragen und Ausbildungsteile, die in der Forschungstauchausbildung eine Rolle spielen. Und das ist ein kleiner Teil, darum hört man das nicht wirklich, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber es ist eben ein Teil der Berufstaucherei. Genauso wie es Feuerwehrtaucher gibt oder Polizeitaucher oder eben Berufstaucher, die aber dann eher handwerklich unterwegs sind. So sind wir als Wissenschaftler eben dann Forschungstaucher.
Wie hat sich das Tauchen für dich verändert, indem es ja auch immer professioneller geworden ist? Also du hast ja schon gesagt, es ist für dich immer noch sehr faszinierend, da die Unterwasserwelt erkunden zu dürfen. Aber so ein bisschen hast du ja wahrscheinlich deinen Blick auch professionalisiert, weil du jetzt mittlerweile mit Zielen abtauchst. Du willst ja irgendwas herausfinden oder vor allem auch nach oben bringen. Ja? Du bist ja Forscher auf einmal.
Das stimmt. Ja, also klar, ich habe immer den Forscherblick und ich habe auch festgestellt, wenn ich dann doch mal privat tauchen gehe, dann gucke ich auch immer dann, also ich will nicht sagen, dass man langweilig wird, aber dann fehlt mir fast schon die Aufgabe irgendwie. Ich sage, okay, ich habe eine Kamera dabei und mache wenigstens ein paar schöne Fotos. Also zum einen fasziniert mich die Tatsache, dass es einfach noch unglaublich viel zu entdecken gibt. Also wir reden hier über die Erde, die ja eigentlich ein Wasserplanet ist, weil sie zu 70% mit Wasser bedeckt ist. Wir haben allein den Pazifik, mein aktueller Lieblingsozean, der ist größer wie alle unsere Kontinente zusammen. Der ist größer wie die Mondoberfläche. Da reden wir nur vom Pazifik. Also unsere Wassermassen, die sind enorm. Und der Mensch, seit es uns gibt, wir waren immer schon mit dem Wasser verbunden. Wir brauchten das Wasser. Und irgendwann haben wir angefangen, Schiffe zu bauen, um eben neue Länder zu entdecken, Kontinente zu entdecken, Handel zu treiben, leider auch Krieg zu führen. Viele Schiffe sind untergegangen. Wir vermuten, dass es 3 Millionen Schiffswracks weltweit gibt, wovon erst ein geringer Bruchteil untersucht wurde. Also da haben wir noch ganz viel zu tun. Und das finde ich einfach mega spannend, darunter zu tauchen und diese Geschichten mit nach oben zu bringen, sozusagen. Gleichzeitig arbeite ich natürlich auch viel im biologischen Bereich. Wir haben ja eine Forschungstauchfirma und meine Kollegen sind Meeresbiologen. Das heißt, wir haben auch sehr viele Aufträge im Bereich der Meeresbiologie, was ich auch super spannend finde, weil das ist immer so der Blick über den Tellerrand. Ich bin promovierter Archäologe, habe aber das Glück, in vielen biologischen Projekten dabei zu sein. Und das ist echt cool. Gleichzeitig aber auch ein bisschen erschreckend, weil wir natürlich sehen, wie es den Meeren geht. Und das sehen wir nicht nur vor der Haustür in der Nord- und Ostsee, wo wir hauptsächlich arbeiten, sondern weltweit sind wir ja im Einsatz und weltweit sehen wir, dass es den Meeren einfach sehr, sehr schlecht geht. Und das ist dann immer so der Punkt, der uns dann traurig stimmt.
Ja, auch klar, ein Thema, auf das ich gleich gerne noch eingehen würde, was du eben unter Wasser sehr gut ja auch beobachten kannst, ist ja der Klimawandel. Aber erstmal noch zu dem Thema Wracks oder zu dem, was du so unter Wasser siehst, weil ich glaube, das ist schon für viele eine Welt, die man vielleicht eher aus dem Pool kennt, nämlich eine ganz andere Welt im Wasser. Du siehst ja viel tiefer, viel bunter, viel mehr da unten. Beschreib mal, wie sieht's da unten aus? Wie fühlt sich das an, so im Wasser der Weltmeere unterwegs zu sein?
Ja, wie fühlt sich das an? Das ist also kurz bevor ich ins Wasser gehe, ist es für mich immer so ein bisschen stressig, weil man muss die schwere Ausrüstung anlegen. Kommt immer darauf an, wo wir tauchen, aber bleiben wir mal einfach hier in Nordeuropa. Wir haben Trockentauchanzüge, wir haben dicke Handschuhe an, Maske, Atemregler, wir haben große Tauchflaschen, also nicht nur so eine kleine Mono-Flasche, wie man das aus dem Sporttauchen kennt, sondern wir haben einfach, ja, teilweise 5 Tauchflaschen dabei, Kreislauftauchgeräte, also wir sind extrem ausgerüstet. Dann ist natürlich immer noch eine Kamera mit dabei, mit Blitz, mit Lampen, Arbeitsgerät, also man ist wirklich voll bepackt, da geht der Puls hoch, bevor ich ins Wasser gehe. Dann wird es eigentlich immer ruhiger und dann beginnt, wenn ich jetzt an einen Wrack tauche, für mich die Zeitreise. Ich tauche wirklich ab, es wird alles ruhiger, man konzentriert sich, man fokussiert sich und dann schwebt man so nach unten und irgendwann schält sich ja dann meistens so ein Wrack, so eine Wrack-Silhouette aus der Dunkelheit raus irgendwie. Und das ist immer so der magische Moment, wenn man das erste Mal an so einen Schiffswrack kommt und man immer mehr Details erkennt und sieht, wow, okay, hier ist der Bug, hier ist das Heck, da liegt noch irgendwie ein alter Teller oder da steht eine Kanone oder so. Die wir auch immer wieder finden, wenn wir Kriegsschiffe aus dem Mittelalter zum Beispiel untersuchen in der Ostsee. Und dann beginnt natürlich bei mir die Arbeit und die Fragestellung. Ne? Also wo kam das Schiff her? Wo wollte es hin? Warum ist es gesunken? Was hat es für eine Ladung dabei? Hat die Mannschaft überlebt, die da drauf war? Weil es sind ja immer tragische Geschichten, weil es ist ja immer irgendwas schiefgegangen, sonst würden nicht 3 Millionen Wracks da unten liegen. Und dann geht es einfach darum, da unten zu arbeiten, zu vermessen. Und dann bist du am Arbeiten, da kommen Fische vorbei irgendwie. Also es ist ein völlig abgefahrener Arbeitsplatz irgendwie. Oder wenn wir auf Helgoland arbeiten, da gibt's Kegelrobben, ja. Und da kommen regelmäßig Kegelrobben vorbei. Das heißt, ich sitze da unten und mache und auf einmal kommt eine Kegelrobbe und schaut mir bei der Arbeit zu. Ja? Oder ich grabe ein altes Schiffswrack aus oder eine steinzeitliche Siedlung und da kommt auf einmal ein Krebs vorbei, der mich hier mit seinen Scheren bedroht, weil ich da jetzt auf einmal in seiner Ecke, in seinem Revier bin. Und das ist schon abgefahren, weil das hat man ja sonst bei der normalen Büroarbeit nicht wirklich. Von daher sind das dann so Momente, wo man denkt so, ah, okay, guter Arbeitsplatz hier.
Und du hast auch nie Angst oder, also du bist ja Profi. Du wirst dich wahrscheinlich erstmal vorsichtig rantasten, gucken, wie das Wrack erhalten ist, wie stabil. Du gehst ja nicht einfach so rein, oder?
Nee, also das machen wir tatsächlich selten, weil die meisten Wracks, die wir untersuchen, die sind ja schon sehr alt und dementsprechend auch in sich zusammengefallen oder wir finden dann auch nur Reste. Du kannst in Wracks reintauchen, die jünger sind. Also sag mal, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, in diesen Wracks waren wir schon drin, in U-Booten, in Kriegsschiffen, um sie zu dokumentieren. Klar, da muss man aufpassen. Also einerseits ist es nicht so, dass einem die Decke sofort auf den Kopf fällt. Es ist eher so, dass man sich in diesen großen Schiffen relativ schnell verirren kann. Wenn man dann irgendwelche Treppenabgänge runtergeht. Ja, wenn du dir vorstellst, du bist in einem Kriegsschiff, was irgendwie 120, 150 Meter lang ist. Und das hat ja auch mehrere Decks. Ja, wenn du natürlich am obersten Deck bleibst, wo es auch noch hell ist, ja. Aber wenn du dann irgendwann mal einen Abgang runtergehst, ne, eine Treppe runtergehst oder so, Dann deine Ausatmenluft zum Beispiel, die wirbelt dann Sediment von der Decke, es rieselt Rost runter. Das heißt, die Sicht kann sich relativ schnell dramatisch verändern. Es bietet sich also an, da mit Leinen zu arbeiten, wie beim Höhlentauchen, dass man eine eigene Leine mitbringt, an der man sich notfalls wieder raustasten könnte. Wir brauchen entsprechendes Licht, damit wir uns überhaupt da unten zurechtfinden, wenn es stockdunkel ist. Das muss also schon gut überlegt sein. Das ist dann durchaus auch mal spooky, aber wir wissen eben, was wir machen und gehen da vorsichtig vor. Und es ist also nicht so, dass ich jeden Tag in einen Wrack tauche, sondern meistens bin ich über dem Wrack, an dem Wrack, um die Reste zu dokumentieren.
Aber komm, wenn du schon sagst gruselig, hast du natürlich das Stichwort perfekt geliefert. So ein paar Gruselgeschichten haben wir immer gerne hier im Podcast. Oder gab es auch mal Dinge, die du irgendwo in einem Wrack gefunden hast und nie erwartet hättest? So Knochen oder so?
Ja, also Leichen tatsächlich, wobei wir als Archäologen natürlich immer, also wir gehen damit sehr, sehr vorsichtig um, weil es sind Menschen, es sind Schicksale. Man muss da ethisch genau überlegen, auch welche Fotos man veröffentlicht. Aber zum Beispiel waren wir vor einigen Jahren in Mikronesien tauchen, in Truck Lagoon. Da haben die Amerikaner 60 japanische Kriegsschiffe im Zweiten Weltkrieg versenkt. Die lagen da in einer großen Lagune und das war die Rache für Pearl Harbor, sozusagen für den Angriff der Japaner auf die Amerikaner. Bei diesen 60 Schiffen, die liegen da heute noch unten. Man kann da reintauchen, da stehen noch die Panzer auf dem Deck. Man kann in die Lagerhallen sozusagen reintauchen. Da stehen noch nicht fertig montierte Flugzeuge. Da stehen die Trucks nur mit Reifen gefüllt noch. Da ist alles voll mit Munition, was wiederum ein Umweltproblem wird. Die Schiffe sind ja auch nicht nur mit Munition untergegangen, sondern auch noch mit Treibstoff, der irgendwann austreten wird. Und natürlich auch mit Menschen. Und diese Knochen, die können wir noch finden und sehen. Und da liegen dann natürlich Schädel oder Langknochen oder Teile der Menschen. Und das ist dann eigentlich eher bedrückend sozusagen. Da ist es noch sehr nah, weil es eben der Zweite Weltkrieg war, weil unter Umständen noch Angehörige leben. Da muss man also entsprechend sensibel damit umgehen. Wir finden natürlich aber auch Knochen, die viel, viel älter sind, wo der Abstand vielleicht auch ein bisschen anders ist. Ne? Wir waren zum Beispiel in Mexiko viel tauchen in diesen Höhlensystemen. Da haben wir an einer Stelle mal sehr wahrscheinlich einen Friedhof der Maya unter Wasser gefunden, wo also Menschen im Wasser in so eine Zenote versenkt wurden, bewusst versenkt wurden. Da lagen 126 Schädel drin und die dazugehörigen Knochen. Und das ist dann schon ein bizarrer Anblick, wenn du da tauchst in so einem glasklaren Wasser mitten im Dschungel und dann schwimmst du da über diese Menschen hinweg. Und da muss man sich aber in dem Moment eben auch Bewusstsein, dass du an einem Ort bist, der sehr speziell ist. Ja, klar, wir tun unsere Arbeit da, wir erforschen das, aber es ist immer, also gerade bei Skeletten oder so, schwingt halt immer eine moralische Geschichte mit, dass man damit gut umgeht.
Mal blöd gefragt, warum werden untergegangene Schiffe nicht wieder hochgeholt, gerade wenn da noch Munition ist oder vielleicht ja auch wertvolle Dinge? Warum liegen so viele Millionen, wie du gesagt hast, Wracks in den Meeren und werden nicht geborgen?
Also das kann man ganz einfach wahrscheinlich beantworten, und zwar ist es einfach viel zu teuer und aufwendig. Es werden immer wieder mal Schiffe geborgen. Es gibt ganz tolle Museen, zum Beispiel eins der bekanntesten, weltweit bekanntesten ist das Vasa-Museum in Stockholm. Da steht die Vasa drin, ein Kriegsschiff, was vor über, 350 Jahren oder so untergegangen ist. Es wurde in den 60ern geborgen, restauriert und steht da quasi zu 98% original drin. Lockt jedes Jahr 1,5 Millionen Besucher ins Museum. Also man sieht, das interessiert die Leute. Das war aber in den 60ern und es war noch möglich. Jetzt ist es wirklich so, diese Schiffe liegen seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten oder Jahrtausenden da unten in einem komplett anderen Milieu wie an der Luft. Ne? Also sie sind abgeschlossen von Luftsauerstoff und Umständen mit Sediment bedeckt. Das heißt, Zerfallsprozesse werden da unter Wasser oftmals verlangsamt. Und holt man das Ganze jetzt hoch, dann kommt es mit Luft in Berührung und fängt relativ schnell an zu zerfallen, zu schimmeln, instabil zu werden. Und dem kann man entgegengehen, indem man natürlich die Sachen konserviert. Aber das ist halt sehr teuer und aufwendig. Und dann musst du so ein Schiff ja auch irgendwo hinstellen. Kannst du nicht einfach nur irgendwo im Vorgarten vom Museum parken, sondern das braucht eine eigene Halle, das braucht eine Logistik, das muss entsprechend, das darf nicht zu hell beleuchtet sein, das braucht eine richtige Raumtemperatur, also es ist extrem aufwendig und das muss sich natürlich rechnen. Und drum gehen wir dahin und sagen, eigentlich liegen diese Schiffe da unten ganz gut. Das Meer ist das größte Museum der Welt. Wir dokumentieren das so weit wie möglich da unten. Und nur in bestimmten Fällen kommen dann Fundstücke oder ganze Schiffe nach oben. Das passiert schon immer wieder mal, aber sehr gezielt, weil eben sehr aufwendig und vor allem sehr teuer. Und es muss ja auch bezahlt werden irgendwie. Ne?
Apropos, müsstest du dich nicht selbst finanzieren können, indem du irgendwelche Schätze findest?
Und Ja, es gäbe oder es gab sicherlich schon viel Gelegenheit, mal den einen oder anderen sehr, sehr wertvollen Fund mitzunehmen.
Okay.
Das machen wir aber nicht, aus zwei Gründen. Also erstens ist es weltweit eigentlich verboten, Sachen mitzunehmen. Es gibt Gesetze, es gibt Denkmalschutzgesetze, die ganz klar regeln, wenn du ein Wrack findest oder auch eine untergegangene Siedlung oder was auch immer und es dir nicht gehört, dann gehört es dir nicht und dann nimmst du es nicht mit, sondern dann gehört es in der Regel dann dem Land, wo dieses Schiff oder dieses Wrack gefunden wird. Ja, das beansprucht dann der Staat für sich, weil es kulturelles Erbe ist. Es sind keine Schätze, also ja, es sind Schätze. Aber es geht nicht um materielle Schätze, beziehungsweise um monetäre Schätze, dass wir sagen, das ist viel wert, sondern unsere Schätze sind Wissen. Wir wollen einfach das Wissen unserer Geschichte vermehren und deshalb tauchen wir da runter und können diese Sachen mit nach oben bringen. Und zum anderen haben wir als Archäologe natürlich auch einen Kodex sozusagen. Und ich habe spätestens, nachdem ich promoviert auch, gibt es ja auch nochmal so ein Sprüchlein, das man aufsagen muss als Doktor, dass man sich eben für die Wahrheit und für die Forschung einsetzt. Und ich würde also im Leben nicht drauf kommen, mir da eine Goldmünze mitzunehmen und die irgendwie bei eBay oder sonst irgendwo zu verkaufen.
Aber du hast sie schon
Das,
gesehen, oder? Also es
ja,
gibt da schon
gesehen,
Reichtümer, ja?
ja, selbstverständlich, gesehen, geborgen. Bronzekanonen. Mich haben auch Leute schon angerufen, die gesagt haben, hey, ich habe gerade hier ein neues Haus gebaut und so eine Kanone wird sich bei mir im Vorgarten gut machen. Wie können
Okay.
wir da verbleiben und so? Aber den Leuten
Verrückt.
muss ich dann eine Absage erteilen.
Ja.
Es kann nicht sein, dass das Kultur quasi dem gehört, der sie findet oder der das meiste Geld dafür zahlt. Ja, weil sonst kannst du auch hingehen und sagen, dann will ich ein Stück von Neuschwanstein mir mitnehmen oder von der Burg abbrechen oder ich fahre in Köln, wo es noch römische Siedlungsreste gibt und dann nehme ich mir da ein Stück Mauer mit. Das geht nicht, weil dann wäre absolutes Chaos. Darum haben wir uns als Gesellschaft einfach mal vor vielen Jahren schon darauf geeinigt, zu sagen, hey, das ist unsere gemeinsame Geschichte und die muss uns gemeinsam gehören. Und dementsprechend bin ich der Überzeugung, sowas gehört, wenn es geborgen wird, ins Museum, wo es sich jeder anschauen kann. Es gehört in Büchern, die sich jeder kaufen kann. Es gehört in Dokumentationen, die wir drehen, damit einfach jeder einen Zugang hat irgendwie, ne? Aber das ist tatsächlich ein Problem, weil wir kämpfen gegen die Schatzsucher und die gibt es weltweit und die sind natürlich auf Gold, Silber und Edelstein aus. Und im Zweifel lassen die quasi das Wrack einfach komplett unbeachtet, weil denen geht es nicht um die Geschichte und um das Verständnis, sondern denen geht es einfach nur darum, Kohle zu machen. Und das missbilligen wir aufs Schärfste und das Gesetz ist da auch auf unserer Seite.
Das heißt wirklich, es könnte sein, wenn man jetzt weiter in diesem Gruselwrack mal unterwegs ist, auch wenn das natürlich für dich dein Arbeitsplatz ist, alles cool,
Ja.
aber dass du theoretisch da unten auf jemanden triffst, der gerade auf Gold, auf Schatzsuche ist und du mit einem wissenschaftlichen Aspekt darunter getaucht bist. Gab es auch solche Begegnungen schon mal tief unten im Meer?
Nee, also dass wir da andere Gruppen treffen, das kommt eigentlich selten vor. Nee, es ist ja noch nicht
Okay.
passiert. Ich weiß auch nicht,
Ja, zum Glück. Ist ja
wie ich
gruselig
reagieren würde,
wahrscheinlich.
wenn ich da unten einen Schatzsucher sehen würde. Ob es dann zum übelsten Fight kommt oder spätestens, wenn wir beide wieder an der Oberfläche sind, wird es zumindest mal zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung kommen. Nee, die Meere sind groß. Es gibt viele Schiffswracks. Die Chance, dass wir genau da sind, wenn andere da sind, das ist gering, aber ich sehe sowas. Also die Leute posten sowas bei Facebook, die prahlen damit bei eBay auch, da verkaufen sie dann oftmals Sachen. Es gibt aber auch andere Plattformen. Oder sie prahlen damit auf YouTube irgendwie so, hey, ich habe das und das mit hochgebracht. In Amerika gibt es komplette kommerzielle Schatzsucherunternehmen, wo man sich auch einkaufen kann, wo man sagt, okay, ich gehe mit 10.000 Dollar mit rein und wenn ihr das Wrack findet, dann bekomme ich Anteil 50.000 Dollar zurück oder 100.000 oder so. Ne? Und ja, das ist halt eine Sache, die einfach nicht cool ist. Also von daher haben wir mit Schatzsuchern nichts zu tun. Es geht aber nicht nur um Schatzsucher, es geht einfach auch darum, dass Schiffswracks gefährdet sein können jetzt durch den Klimawandel. Dass Stellen austrocknen, also der Meeresspiegel oder der Seespiegel an Stellen sinkt zum Beispiel. Er steigt ja auch an vielen Stellen, aber er kann auch irgendwo in Wüstenstaaten oder so einfach sinken. Wracks liegen dann trocken und zerfallen. Wellenschlag irgendwo am Ufer vom Bodensee kann irgendwelche Pfahlbauten kaputt machen. Also da gibt es ganz viele Bedrohungen, denen wir nachgehen. Das ist nicht nur die Schatzjägerei, aber klar, die sind natürlich am bekanntesten irgendwie so. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch entsprechend coole Hollywood-Filme, wo Schatzsucher als die coolen Dudes da gestellt werden. Ja, so ist es dann halt.
Ja, das ist eben das Faszinierende, weil die meisten diese Unterwasserwelt gar nicht kennen. Ne? Und umso aufregender ist ja, sich da irgendwelche Schatztruhen vorzustellen, wahrscheinlich mit blinkenden Goldmünzen. Ich lese meinem Sohn gerade auch solche Bücher vor und er liebt das, ne? Diese Schatztruhe, die man da findet, angeblich. Aber klar, die Realität ist da eine andere. Was war denn so zum Beispiel das Älteste, was du je erforscht hast unter Wasser? Ein Wein, glaube ich, hättest du gesagt im Vorgespräch, ne?
Was hatte ich?
Ein Wein? 2400 Jahre alter Wein oder sowas?
Ach so, ja, genau. Also da waren wir jetzt gerade mit, da habe ich nicht geforscht, da habe ich nur sozusagen dann getaucht für Terra X, für meine neue Terra X-Folge. Ach, da waren wir in Griechenland auf der Insel Alonissos, das sind die nördlichen Sporaden, und da liegt ein Schiffswrack aus griechischer Zeit, das ist ungefähr 2500 Jahre alt, und das hatte über 4000 oder um die 4000 Weinamphoren geladen. Da kann man ausrechnen, weil wir ja wissen, wie viel in so eine Amphore reingeht, dass die wahrscheinlich an die 80.000 Liter Wein dabei hatten. Und Wein war für die Griechen zu jeder Zeit einfach schon extrem wichtig, im öffentlichen, normalen Leben, aber auch im kultisch-religiösen Leben. Also Wein war bei den Römern auch, aber auch bei den Griechen extrem wichtig. Und da kann man sich vorstellen, das war für den Reeder wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ne? Also da stand irgendwo vor 2500 Jahren, stand ein Händler am Ufer und hat auf seine Ladung gewartet, und das Ding kam nie an irgendwie. Ne? Aber wir haben auch schon ältere Sachen. Also das ist 2500 Jahre alt. Wir haben vor 2 Jahren haben wir einen Baum aus dem Bodensee geborgen. Ein Baum ist im Endeffekt ein Baumstamm, der ausgehöhlt wird, damit er schwimmt. Das ist so die einfachste Form des Bootes. So ging es sehr wahrscheinlich los. Und der ist 4500 Jahre alt und hat da 4500 Jahre im Sediment bei Konstanz überdauert. Und den haben wir tatsächlich geborgen komplett. Der wird jetzt restauriert und der kommt in ein paar Jahren, wenn er fertig ist, und so lange dauert es eben, ins Museum. Wir haben an der Ostsee haben wir steinzeitliche Siedlungen ausgegraben. Die liegen heute so 5, 6, 7 Meter unter Wasser. Die waren damals, waren die direkt am Wasser, aber aufgrund des steigenden Meeresspiegels der Ostsee liegen sie eben heute unter Wasser. Das sind Funde, die sind teilweise 5, 6, 7.000 Jahre alt. Und wenn du da irgendwie alte Angelhaken findest, die aus Knochen sind oder Harpunen, oder auch, was haben wir denn da noch gefunden? Eben Keramik, Lampen. Wir finden ganz viele Knochen, die uns verraten, was die Menschen damals schon gegessen haben, welche Fische sie gefangen haben. Wir haben Paddel gefunden, auch wieder Einbaumreste. Und das dann wirklich 6, 7, 8.000 Jahre alt ist. Das ist schon faszinierend, wenn man sich vorstellt, so wow, ich habe jetzt einen Angelhaken in der Hand, den hat vor 8.000 Jahren ein Mensch gemacht und ist damit losgezogen, um seine Familie zu ernähren oder so. Ne? Das sind wirklich spannende Funde, ja.
Kann man denn sagen, die Handelsrouten von damals sind auch noch die von heute? Das heißt, da ist am meisten unter Wasser zu finden? Oder gibt es auch andere Orte, wo man, was weiß ich, wo Kreuzfahrtschiffe leider zum Beispiel viel auch langfahren, wo auch viel runterfällt? Vielleicht auch sowas wie, du würdest es wahrscheinlich Müll nennen. Sowas findest du ja auch, nehme ich an. Ne?
Ja, definitiv. Also es gibt natürlich so Hotspots, wo viele Wracks untergegangen sind. Genau, alte Handelsrouten. Also die Ostsee ist tatsächlich voller Schiffswracks. Wir vermuten, dass es bis zu 100.000 Schiffswracks allein in der kleinen Ostsee geben könnte, weil die eben seit der Steinzeit befahren wurde, ne? Und dann kamen die Wikinger, dann kam die Hansezeit, dann kam die frühe Neuzeit, der erste, der zweite Weltkrieg, also da liegen genau diese Wracks drin. Die Karibik ist sicherlich ein Hotspot, das Mittelmeer ist natürlich ganz klar auch voller Schiffswracks, weil da waren die Römer aktiv, die Griechen, die Etrusker, schieß mich tot, wer noch alles. Also da findet man viel, aber klar, auch heute spielt die Schifffahrt ja immer noch eine extrem große Rolle irgendwie, also 90% unserer Waren, die wir quasi kaufen können, werden immer noch über das Schiff verhandelt. Ja? Also da sieht man mal, wie wichtig Schiffe heute noch sind. Und das, was, wenn heute ein Schiff untergeht, ist es heute natürlich eine Umweltkatastrophe oder Müll. In 500 Jahren freuen sich vermutlich die Archäologen, wenn sie so ein Schiff finden, weil sie dann rekonstruieren können, was wir damals schon irgendwie von A nach B gefahren haben oder welche dekadent große Kreuzfahrtschiffe wir gebaut haben mit Wasserrutschen und Eispalästen drauf, wo die dann sich wahrscheinlich fragen, so geht's eigentlich noch? Kein Wunder, warum das bergab ging.
Was hat sich innerhalb deiner Forscherkarriere schon verändert in den Meeren? Was macht dir besonders Sorgen?
Also ich sehe natürlich einerseits viel, viel mehr Müll im Meer. Das ist eklatant irgendwie. Und ich sehe weniger Fisch. Also wenn wir vor 20 Jahren in der Ostsee an einem Schiffswrack tauchen waren, dann war da immer Dorsch gestanden. Großer Dorsch, der kann sich an so einem Schiffswrack gut verstecken. Irgendwie. Das ist, wir nennen es dann Hartsubstrat, so ein Holzwrack oder ein Eisenschiff. Da siedeln sich kleine Tierchen an, dann die nächstgrößeren. Und dann ist es so ein richtiges großes Habitat, ja, so ein Schiffswrack. Die Natur holt sich das sozusagen wieder, aber es wird sofort besiedelt. Und das ist total toll. Es ist eine Oase in einem ansonsten sehr kargen, schlammigen Untergrund. Ist jedes Wrack eine Oase. Also nicht nur für uns Archäologen wichtig, sondern auch spannend für die Biologie und für die Diversität, die da unten herrscht. Und da haben wir früher immer noch fette Dorsche gesehen. Und jetzt an einem Wrack, es gibt keine Dorsche mehr. Also die sind einfach nicht mehr da. Die Fangquote ist dieses Jahr auch extrem geregelt oder runtergeregelt worden, weil eben die Fischer tatsächlich alles weggefischt haben. Es wurde ihnen vor 30 Jahren schon prophezeit, aber oftmals wird leider auf die Wissenschaft nicht gehört. Und kann man also mit jedem Fischereibiologen oder so sprechen, die werden das Gleiche sagen. Wir fangen einfach zu wenig nachhaltig und dann irgendwann ist der Fisch halt weg. Und das ist in der Ostsee eben mit dem Dorsch jetzt das Problem. Wir sehen auch kaum mehr Aale. Früher haben wir auch bei Nachttauchgängen oder so viele Aale gesehen. Der Aal steht auf der roten Liste der bedrohten Tiere, soweit ich weiß. Und wenn ich samstags dann auf den Wochenmarkt gehe in Kiel, dann kann man halt gleich einen Aal kaufen. Dann sage ich halt auch herzlichen Glückwunsch. Also warum steht er auf der roten Liste hier und du verkaufst den Aal? Oder dann verkaufen sie Schillerlocken, schöner Name, aber wenn man da mal dahinter schaut, Schillerlocken ist eigentlich Dornhai. Ja, Dornhai auch bedroht. Man darf ihn natürlich nicht mehr Hai nennen, also nennt man ihn ganz, ganz locker mal Schillerlocke irgendwie. Ne? Und ja, das sind nur so oberflächliche Sachen irgendwie. Ne? Aber wir sehen eben eine Ozeanversauerung. Wir sehen einfach, dass das Meer wärmer wird und dann reichen eben schon 1-2 Grad, dass Tiere damit nicht mehr klarkommen. Und wenn eine Tierart fehlt, dann ist das Ökosystem relativ schnell aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir sehen, dass eben genau 10.000 Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg in den Meeren liegen, die alle eben noch mit Munition voll beladen sind. Wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer deutschen Nord- und Ostsee über 1,3 Millionen Tonnen Munition verklappt wurde. Ja, also der Krieg war zu Ende und dann hat man es einfach mit den Schiffen rausgefahren und hat einfach alles ins Meer gepackt. Teilweise auch in die Seen, also auch in deutschen Seen findet man immer wieder was, Bodensee oder wie auch immer. Da ist dann alles voll und es rostet vor sich hin und jetzt so langsam rosten die Hüllen durch nach 80 Jahren und dann tritt eben TNT und dergleichen aus und belastet halt extrem die Umwelt irgendwie. Ne? Wir arbeiten seit einigen Jahren für den WWF zum Beispiel, um Geisternetze aus den Meeren zu fischen. Geisternetze, die sind irgendwann mal verloren gegangen, das sind Fischernetze, die dann weiter umhertreiben im Ozean. Und die fangen weiter Fisch, weil sich Tiere da drin verheddern. Also nicht nur Fische, sondern auch Enten, Wasservögel, Delfine, Schweinswale, Schildkröten. Und wir verlieren 1.000 Tonnen Fisch allein dadurch, dass sich die da unter Wasser verheddern und elendig sterben irgendwie. Ne? Gleichzeitig zerfällt das Zeug zu Mikroplastik. Also riesige Probleme auch mit dieser Geisternetz-Geschichte, die mittlerweile auch in den Medien angekommen ist. Es gibt auch viele Organisationen, die in ihrer Freizeit danach tauchen und die bergen. Wir machen es eben im Auftrag vom WWF. Wir haben auch Methoden entwickelt, die unter Wasser überhaupt finden zu können, indem wir mit Sonar den Meeresboden abtasten. Im Übrigen diese Netze, also gerade Schleppnetze, die machen auch Schiffswracks kaputt. Ne? Also du musst dir vorstellen, diese Schleppnetze, die heutzutage teilweise auch in 1-2 Kilometer Tiefe über den Meeresboden geschleppt werden, das sind keine kleinen romantischen Fischkutter. Also das ist die knallharte Fischindustrie, die haben Netze, die sind so groß wie ein Fußballplatz. Und die reißen da unten nicht nur das Ökosystem kaputt, sondern die reißen natürlich auch mal schnell ein griechisches Schiffswrack entzwei. Ne? Und das passiert, ohne dass wir das sehen. Das kriegst du ja nicht mit. Das heißt, wir können darauf aufmerksam machen, ja, wir tauchen darunter, wir kriegen das mit, wir können die Schäden dokumentieren, wir können dann in Gesprächen, wie wir es gerade führen, oder mit Dokumentationen aufmerksam machen, aber es ist echt brutal, was in diesen Weltmeeren passiert. Man macht sich keine Vorstellung davon. Das ist wirklich abartig.
Ja, verrückt, dass es da keine Gesetze gibt, dass jemand, der ein Netz verloren hat, das wieder hochholen muss. Das wäre ja erstmal naheliegend, oder? Also, was müsste sich denn tun aus deiner Sicht, damit wir die Meere irgendwie dann doch in der Qualität erhalten können, dass dort auch Tiere leben können, dass wir als Menschen uns auch durch die Meere ja mit ernähren können. Das trifft ja uns Menschen auch irgendwann.
Das ist tatsächlich schwierig. Also klar, genau, die Netze müssen eigentlich natürlich gemeldet werden. Ganz wenige Fischer machen das. Auch die haben ja auch kein Interesse, ihre Netze zu verlieren, weil die sind ja auch teuer irgendwie. Also du
Ja,
verlierst ja
klar.
nicht gerne freiwillig so ein Netz. Manche gehen auch im Sturm verloren, wenn es Stellnetze sind oder so. Aber da muss einfach ein strengeres Gesetz her, da muss auch die Arbeit, man muss auch auf die Fischer zugehen, man muss da kooperieren irgendwie. Man kann nicht nur immer sagen, die bösen Fischer, man muss im Gespräch bleiben. Aber ich sehe das dann wieder zum Beispiel, wenn du dann in die Nordsee gehst, da gibt es den Nationalpark Wattenmeer. Ja. Kennen vielleicht viele, machen da mal Urlaub irgendwo, Büsum, essen ihr Krabbenbrötchen. Das ist ein Nationalpark und trotzdem darf da drin gefischt werden. Ja. Und die holen da die Krabben raus mit ihren Schleppnetzen irgendwie, wo man denkt, hey, das ist ein Nationalpark. Also, aber da ist die Fischereilobby wieder sehr stark. Ja. Die Politik knickt ein. Im Endeffekt geht es immer nur um Kohle. Es ist extrem schwierig und da, ich bin ein einfacher Forschungsleiter. Ich habe jetzt nicht das Generalrezept, sondern wir können nur aufmerksam machen auf die Probleme. Wir können Beweise sammeln, wir können aufmerksam machen, aber dann muss letztendlich irgendwann der politische Wille her, das umzusetzen. Nur so, glaube ich, geht es irgendwie. Ne? Und wenn der nicht da ist und solange die Leute immer nur nach Kohle und Kommerz streben, ist es schwierig. Ich selber esse zum Beispiel einfach gar keinen Fisch mehr, überhaupt keine Meeresfrüchte mehr. So, ne?
Ich wollte gerade fragen, darf man überhaupt noch Fisch essen? Weil es gibt ja aktuell sehr stark die Diskussion, allgemein isst man Fleisch noch, aber über Fisch wird da ganz wenig gesprochen, habe ich den Eindruck. Was ist da dann und dann halt?
Es ist ja auch super schwierig für den Verbraucher irgendwie. Darf ich jetzt den Fisch essen oder nicht? Ist er nachhaltig gefangen? Die ganzen Siegel, die es gibt, irgendwie, da blickt kein Mensch mehr durch. Also selbst ich tue mir da schwer, obwohl ich in der Szene ja sozusagen verankert bin und mit Meeresbiologen zu tun habe und so. Fisch ist natürlich extrem wichtig und wenn er nachhaltig gefangen ist oder lokal gefangen ist oder so, dann ist das sicherlich in Ordnung. Ich selber habe für mich einfach entschieden, ich mache es nicht mehr so. Ich esse auch keinen Hummer mehr irgendwie. Ich habe früher ab und zu gern mal einen Hummer gegessen, jetzt nicht hier in Deutschland, aber im Urlaub oder so, weil der einfach echt lecker ist so. Aber wir mittlerweile zählen wir Hummer und untersuchen Hummer vor Helgoland. Gibt es wunderschöne Hummer und das sind einfach unfassbar coole Tiere irgendwie. Und die Vorstellung, dass die einfach lebendig in den Kochtopf geworfen werden, irgendwie, ohne vorher betäubt werden zu müssen. Das ist einfach pervers irgendwie. Klar, eine Schweinezucht ist auch pervers und da versuche ich auch nur noch gutes Fleisch zu bekommen und meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ich bin aber jetzt auch noch kein Veganer oder Vegetarier. Teilzeit, ja, schaffe ich das, aber ich esse auch schon gern noch Fleisch und ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, dass keiner mehr nur noch Fleisch isst. Wir müssen einfach bewusster leben und jeder muss für sich ein bisschen was machen. Wir können alle nicht perfekt sein. So, das wird keinem gelingen. Allein ich beruflich fliege viel um die Welt. So, da kann man mir direkt vorwerfen, ja, brauchst du dich nicht hinstellen und irgendwie einen auf Weltverbesserer machen, der ich garantiert nicht bin, aber ich fliege um die Welt und produziere da einen großen CO2-Ausstoß. So, auf der anderen Seite kann ich eben, indem ich keinen Fisch mehr essen, da das tun, was ich tun kann. Und ich glaube, wenn jeder einfach ein bisschen bewusster wird, oder nicht nur ein bisschen, sondern durchaus bewusster, dann ist schon viel geholfen. Aber, und das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, es kann nicht sein, dass wir jetzt nur noch permanent mit hier vegan rumlaufen und anstatt Plastiktüte, Jutesäckchen rumschleppen. Das ist alles schön und gut. Aber das wird die Welt leider nicht verändern. Das muss von ganz von oben kommen. Und es muss der politische, absolute Wille da sein, dass wir unsere Meere schützen. Wir brauchen mehr Flächen, die ausgewiesen werden. Wir brauchen richtige Nationalparks. Wir brauchen Parks, wo dann auch wirklich nicht mehr gefischt werden kann. Nicht so ein Park, wie wir da im Wattenmeer haben, wo Nationalpark draufsteht, aber trotzdem noch gefischt wird. So. Also es liegt ja in unserer Hand. Wir können es schaffen, aber oftmals habe ich so den Eindruck, dass die Wissenschaft die Beweise liefert, aber irgendwo über uns hört dann keiner mehr zu. Oder man nimmt es wahr, aber dann ist es trotzdem wieder egal.
Ja gut, wir sind ja auch ein bisschen privilegiert im eher reichen Westen. In anderen Ländern ist es nun mal so, dass Menschen dort dann einfach von der Fischerei leben zum Beispiel, da
Richtig,
es auch gar
genau.
nicht sich anders
Die
leisten kann.
brauchen das auch, genau.
Was mir immer so ein bisschen Hoffnung macht tatsächlich, ist das, was so erforscht wird. Also mittlerweile kann man ja sagen, dass so ein veganes Schnitzel fast, finde ich zumindest, schmeckt wie eins aus Fleisch. Und was ich neulich sehr mit Begeisterung probiert habe, waren vegane Fischstäbchen.
Ah,
Hätte ich
okay,
nie gedacht, dass die eine Chance bei mir hätten, irgendwann mal auf dem Teller zu landen.
ja.
Und ich konnte es fast nicht unterscheiden, ganz ehrlich. Also das sind ja auch so Weiterentwicklungen, die es gibt. Da bist du ja auch ganz nah, ich sag mal sogar an der Speerspitze dran, was sich so
Ja.
tut. Also die Forschung macht ja auch viel möglich und viel nachhaltiges Leben auch einfacher. Und du
Ja.
hast, glaube ich, auch ja bei Forschungsprojekten immer wieder auch ganz konkret Aufgaben. Du hast mir ja schon gesagt, es gibt ein Power-Gewächs, das dir Hoffnung macht, was zum Beispiel CO2-Speicherung angeht. Es tut sich auch was zum Glück.
Das stimmt, ja, das stimmt. Also wir sind aktuell auch in einem Projekt involviert in Kiel, und zwar pflanzen wir Seegras unter Wasser an. Also wir pflanzen Seegraswiesen an. Wir sind also Teilzeit-Unterwassergärtner. Da ist es so, das ist ein aktuelles Versuchsprojekt, wo es einfach darum geht, Wiesen wiederherzustellen, weil Seegraswiesen, ja, sind extrem wichtig. Also einerseits, genau, können sie sehr, sehr viel CO2, aufnehmen. Sie sind also ein toller CO2-Speicher. Sie sind wichtig für den Küstenschutz, für den Erosionsschutz, dass also Küste nicht weiter abgetragen wird, sondern dass die Küste stabilisiert wird. Wellenbrecher, wenn man so will. Die Seegraswiesen sind wichtig für Jungfisch. Also da drin wächst der Jungfisch heran, bevor er dann sozusagen die große, weite Welt erkundet. Also Seegraswiesen sind einfach extrem wichtig, und das hat man erkannt mittlerweile. Und von daher, genau, sind wir da gerade in einem Forschungsprojekt mit dabei. Und da haben wir eine Spenderwiese, wo wir die kleinen Pflänzchen wirklich einzeln ausstechen, so dass es der Wiese nicht wehtut, weil die dann einfach wieder logischerweise nachwächst. Aber mit den kleinen Setzlingen gehen wir dann rüber auf die Versuchswiese, und dann werden die wirklich eingegraben. Wir bauen da richtige so Schachbrettmuster unter Wasser auf mit 1x1 Meter Quadrate. Und da kommen dann in das eine Versuchsfeld 8 rein, Setzlinge, in das andere 16, um einfach zu sehen, reichen 8 schon, um quasi eine ganze Wiese da wieder herzustellen, oder braucht man doch eher 16. Das wird wissenschaftlich dann alles begleitet, ausgewertet, aber wir sind in dem Fall, sind wir sozusagen die Pflanzer unter Wasser und bauen das dann. Und das ist wiederum eine schöne Arbeit, wenn man das dann vor allem sieht, okay, die Wiese ist angepflanzt, und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, wenn man dann, was ich, das ist ja im Flachwasser, macht man ein Drohnenfoto von oben und sieht, okay, wow, da ist jetzt auf einmal eine ganze Wiese da. Ne? Und genau, das sind eben die Versuche, die gemacht werden, um eben ja ein Teil der Lösung zu sein. Ne? Ob das dann wirklich funktioniert, wird man dann noch ein Jahr oder so sehen. Da müssen einfach jetzt halt Begleitforschung gemacht werden, die das auch wirklich knallhart auswertet, ob das Sinn macht. Aber das könnte ein Teil sein, der einfach wichtig wird, dass man einfach künftig mehr Seegraswiesen wieder bewusst anpflanzt, so wie man ja auch an Land Bäume anpflanzt irgendwie. Also das Gleiche kann man unter Wasser machen.
Apropos an Land, manche von uns haben ja einen kleinen Tümpel im Garten vielleicht, oder man möchte sich sowas anlegen wie einen kleinen Teich. Wie würdest du empfehlen, sollte man das machen, dass es vielleicht auch irgendwie gut ist, die Wasserqualität, vielleicht ein bisschen für die Umwelt und nicht nur gut aussieht?
Also ich bin jetzt kein Teichexperte irgendwie, ne? Aber wenn du die Möglichkeit hast, einen Teich zu machen, ist es immer gut. Das ist Büsche zu haben, einfach bunt zu sein, irgendwie das Gras mal länger stehen lassen, mal einen Laubhaufen stehen lassen für die Igel im Winter. Da gibt es ja tausend Tipps irgendwie, ne? Also da bin ich jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig der Richtige, aber das, wenn ich das höre, macht das für mich auch Sinn irgendwie, ne? Und ich glaube, wir müssen einfach alle da mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir sind ein reiches Land in Deutschland, und wenn nicht wir können jetzt voranschreiten und wirklich viel dafür tun, damit auch andere Länder mitziehen und sagen, hey, guck mal, die Deutschen machen das so, finden wir cool, machen wir auch irgendwie. Also das müssen wir ganz einfach machen. Es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig irgendwie, ne? Also den Kampf aufgeben wäre, glaube ich, ganz falsch, aber wir müssen da einfach wirklich alle bewusster werden und hinterfragen mit dem, was wir tun. Ich weiß, es nervt auch manchmal irgendwie, ne? Wir werden extrem zugebombt damit irgendwie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute irgendwann auch keinen Bock mehr haben. Also, dann heißt es wieder, jetzt darf ich wieder kein Fisch essen, ich darf kein Fleisch essen, dann soll ich dies machen, dann jenes, dann darf ich nie in Urlaub fahren, ich darf mir kein Auto mehr kaufen, ich soll dies machen, ich soll jenes machen. Dann wird mit dem Finger auf den gezeigt, der in Urlaub fliegt, und warum fährst du eigentlich nicht mit dem Fahrrad in die Arbeit? Also es ist schwierig teilweise. Das ist, ja, ich glaube, wir dürfen die Leute auch nicht zu sehr damit belasten. Also versuche ich zumindest, auch in meinen Vorträgen oder so. Ich will schon darauf aufmerksam machen, aber ich will da jetzt nicht mit dem Finger die ganze Zeit stehen und sagen, ist alles scheiße, was wir hier machen. Denn dann schalten die Leute vielleicht ab irgendwie, ne? Also das wäre dann auch nicht gut. Also man muss da einen guten Mittelweg finden, den aber noch keiner kennt. Also das wird eine Herausforderung, bleibt spannend.
Was ich mich jetzt noch frage, so am Ende unseres Gespräches, du hast ja sehr faszinierend beschrieben, wie es unter Wasser aussieht. Du hast wahrscheinlich vielen da draußen auch Lust aufs Tauchen gemacht. Jetzt so am Ende noch die Frage, ist Tauchen denn ein nachhaltiges Hobby? Jetzt mal angenommen, man fliegt gar nicht ans andere Ende der Welt, auf die Seychellen oder so, sondern in der Ostsee, Nordsee, wir haben ja auch hier schöne Gewässer durchaus vor der Tür, sage ich mal. Ist Tauchen da erlaubt jetzt aus Umweltsicht?
Ja, man kann in Deutschland in vielen Gewässern tauchen und wir haben auch schöne Gewässer in Deutschland, keine Frage. Und ist auch eine gute Frage, weil genau, Tauchen ist jetzt so erstmal nicht wirklich nachhaltig, wenn ich sage, ich fliege in Tauchurlaub auf die Malediven 2 Wochen und gehe dann da jeden Tag irgendwie tauchen und am besten haue ich mit meinen Flossen noch ins Korallenriff. Oder nach Ägypten oder wo auch immer hin, das ist absolut nicht nachhaltig irgendwie. Ne? Aber das ist, ja, das ist halt, das muss jeder letztendlich selber für sich entscheiden. Aber im Prinzip kann man auch in Deutschland ganz, ganz tolle Tauchgänge machen. Sicherlich ist es da vielleicht nicht ganz so bunt wie in einem Korallenriff, aber dafür komme ich da auch am Wochenende hin. Und dann kann ich in Flüssen tauchen, ich kann in Seen tauchen, ich kann in die Nordsee, in die Ostsee, es gibt da überall was zu entdecken. Ich muss auch gar nicht unbedingt mit der Flasche abtauchen, ich kann auch einfach mal nur eine Tauchmaske kaufen und einen Schnorchel und einfach mal am Seeufer längs tauchen. Und wenn man da sich einfach mal Zeit nimmt und einfach mal guckt, dann wird man sehen, auf den ersten Blick springt einen da kein bunter Nemo an oder so, ne, wie man das jetzt so aus den klassischen Unterwasserdokus kennt. Aber du wirst sehen, da sind kleine Tierchen, da kommt ein Stichling ums Eck irgendwie und das ist faszinierend. Das sage ich auch den Kindern immer, wenn ich da mit denen unterwegs bin oder Vorträge halte, müsst ihr jetzt nicht gleich für 1.000 Euro eine Ausrüstung kaufen, sondern eine Maske für 10 Euro und einen Schnorchel und dann einfach mal sozusagen das Ufer beobachten, auch die Angst verlieren vom See. Viele haben ja immer Angst vor den Seen, dass da berührt mich irgendwie Unkraut oder so. Ja, aber das Unkraut ist total cool und spannend und wichtig und das kann man dann auch schon erforschen. Und dann wird es sicherlich auch ein bisschen nachhaltiger, wenn ich einfach meinen örtlichen See untersuche. Oder mir mal anschauen. Im Übrigen gibt es auch mittlerweile ganz viele Initiativen, die eben dieses Citizen Science machen, ne? Die also quasi die Sichtweiten überprüfen, die einfach ja sich engagieren irgendwie, dass der Badesee sauber bleibt und so weiter und so fort. Also da muss man sich dann halt selber mal auf die Suche machen. Aber das ist auch so, dass ich einen Trend sehe bei den Tauchern, dass die wollen ja auch Gutes tun irgendwie, ne? Und von daher schließen die sich zu Gruppen zusammen und versuchen da eben auch die Wissenschaft zu unterstützen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil wir Taucher sind dann eben irgendwo auch Botschafter der Meere. Und ich vielleicht jetzt noch mehr durch meinen Beruf wie andere, aber es kann im Prinzip jeder sein. Und wir sollten eben weder Schiffswracks plündern, noch sollten wir irgendwie Korallenriffe zerstören oder so, sondern wir sollten froh sein, dass wir da runtertauchen dürfen und sollten das einfach ja so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben und vielleicht auch noch drüber reden und sagen, hey, wie wichtig das Ganze ist. Und landet es vielleicht auch in allen Köpfen.
Wunderbar. Ein perfektes Schlusswort, würde ich fast sagen, Florian. Der Botschafter der Meere. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ja, vielen Dank, dass du uns mal ganz tief mit runtergezogen hast in die Welt der Meere, was es da so zu sehen und erforschen gibt. Und ich glaube, einige haben jetzt auch Lust bekommen, es mal selber auszuprobieren. Und da hast du auch tolle Tipps gegeben, wie man das möglichst nachhaltig erledigen kann. Das Tauchen.
Ja.
Das Hobby vielleicht sogar
für sich. Definitiv.
Super. Florian, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Rausgehört.
Ein wirklich beeindruckendes Gespräch, an das ich noch lange zurückdenken werde. Immer dann, wenn ich irgendwo Wasser sehe und mir überlege, okay, wie sieht's wohl da unten aus, unter der Wasseroberfläche, die ich hier gerade sehen kann. Florian Huber ist ein guter Erzähler. Er ist auch öfter mal zu Gast in den Globetrotter-Stores. Also check gerne mal, ob da bald ein Termin bei dir in der Nähe mit dabei ist. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Genau wie seine Bücher und auch anderen Publikationen. Also der Flo ist da wirklich sehr, sehr fleißig und klärt auf. Als Botschafter der Meere, sehr schöne Formulierung. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Florian oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast@globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die 45. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in 4 Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de/magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut.
Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm.
Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und das Fühlen einschalten.
Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
So. Wow. Sind du. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, Sie wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?